Neuen und weiteren Ausgabe von dem Podcast Medizin 3.0. Heute haben wir wieder als Gast Dick Egmont, Manualtherapeut, Physiotherapeut und Dozent für manuelle Therapie. Und als Thema wollten wir heute den Diabetes und den Stoffwechsel besprechen. Um das so ein bisschen einzuleiten, zu definieren, erstmal eine Frage an dich, Dick. Kannst du für uns Diabetes definieren und eine Verbindung zum Stoffwechsel herstellen?
Ja, der Diabetes mellitus, das ist eine Situation, wo letztendlich das Stoffwechselsystem derart situiert ist, dass der Glukosegehalt im Blut zu hoch ist. Das, mit einem Fremdwort nennen wir das auch eine Hyperglykämie. Und dieser erhöhte Glukosewert hat Konsequenzen für viele verschiedene andere Organe, ne? Zum Beispiel, dass die Augen dadurch empfindlich sind, dass dadurch die Blutgefäße sklerotisch werden oder auch, dass dann auch da der Gelenkknorpel da anders reagiert, dass der Gelenkknorpel nicht mehr gut stoffwechselt, auch die Muskeln, ne, die quasi dann süß sind. Ja, du weißt, wenn man mit Apfelschorle kleckert, dann klebt das. Ja, und so wissen wir auch, dass wenn wir bewegen, wenn all diese verschiedenen Schichten gegenüber einander bewegen müssen, wenn wir eine Bewegung machen, dass dann letztendlich dann auch durch eine erhöhte Glukose, die ist natürlich nicht nur im Blut, sondern es ist im ganzen Körper, dass dadurch letztendlich dann auch das Gewebe vom Bewegungsapparat verändert. Ja, und wir sehen zum Beispiel, dass es bei Menschen, die ein Frozen Shoulder haben, eine Schultersteife, dass da es auch eine deutliche Korrelation bzw. Kausalität zu einem erhöhten Glukosegehalt im Blut gibt. Ja, so das ist quasi die große Herausforderung von dieser Stoffwechsel.
Noch ein bisschen weiter einzugrenzen. Gibt es bestimmte Menschen, bestimmte Patienten, die besonders gefährdet sind, Diabetes zu bekommen?
Ja, es gibt eine unterschiedliche Arten von Diabetes. Ne? Es gibt da einmal die Diabetes Typ 1. Ne? Das sind Menschen, die aus genetischer Gründe der Gegenspieler von Glukose. Ne? Der Glukose geht hoch und unser Insulinwert im Blut geht dann auch hoch und damit wird versucht, der Glukosespiegel im Blut zu senken. Und es gibt Menschen, die haben aus genetischen Gründen zu wenig Insulin. Und das ist quasi der Typ 1 Diabetes. Und dann haben wir doch den mehr durch unseren Wohlstand entstandene Typ 2 Diabetes. Da ist quasi der Glukoseeinnahme, die wir haben, die ist einfach zu groß, zu viel. Und dadurch kann das Insulin, was wir in unserer Bauchspeicheldrüse produzieren, das ist einfach nicht mehr in der Lage, diese Glukosespiegel zu senken in unserem Blut. Und dann entsteht Diabetes Typ 2.
Diabetes Typ 2, was wären so die Früherkennungszeichen für jemanden, der das vielleicht davon gefährdet ist? Woran könnte der das merken?
Also das allererste ist natürlich, dass man müde ist, dass man nicht in der Lage ist, gut zu stoffwechseln, dass man nicht in der Lage ist, längere Strecke zu gehen, weil der Stoffwechsel das quasi nicht mitmacht. Ja, und das kann dann so weit gehen bis ein hyperglykämisches Koma. Also da ist die Symptomevariationen, die sind dann recht breit geschaltet.
Häufig ist Müdigkeit so ein Frühwarnsignal, aber das ist auch ein Anzeichen für viele andere Erkrankungen, die entstehen können. Und wenn jemand eine Vermutung hat, dass die Belastbarkeit gesunken ist, wenn er nicht mehr bei der Arbeit die volle Leistung erbringen kann, dass man das auf jeden Fall abklären sollte und das noch frühzeitig. Wenn jemand noch keine Symptome hat oder vielleicht Anzeichen davon. Gibt es denn Möglichkeiten, um Diabetes vorzubeugen, um frühzeitig dagegen vorzugehen?
Wir dürfen nicht vergessen, es gibt diesen Zustand von Diabetes mellitus, die Typ 2, die entsteht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, was ein langwieriger Prozess ist, wo dieses Stoffwechsel, Kreisläufe sich in eine andere Situation anpassen. Es ist natürlich so, dass bevor wir quasi diesen Diabetes haben, es ein sogenanntes prädiabetische Phase gibt. Ja, und wir wissen mittlerweile, dass 40-50% der Bevölkerung in den westlichen Ländern ist in diese prädiabetische Phase. Ja, so dass quasi der Stoffwechsel schon gestört ist, aber unter Umständen das Ganze noch rückgängig gemacht werden kann. Und dann sind wir natürlich wieder bei unseren Abteilungen, bei unseren Herausforderungen in unserer Lifestyle-Modifikation.
Und angesprochen, das sind schon, sind wir schon im Bereich Lifestyle unterwegs. Welche Rolle spielt dabei die Physiotherapie? Kann man Diabetes mit Physiotherapie behandeln? Geht das?
Ja, das geht. Weil die Glucose, die wir, wo wir quasi dann zu viel haben, das ist letztendlich auch der Brennstoff für unsere Bewegungen und für unser zentrales Nervensystem und alles, was wir stoffwechseln. Da spielt Glucose eine zentrale Rolle. Das heißt, mit Bewegen verbrauchen wir Glucose. Und eine der optimalen Möglichkeiten, um quasi diese prädiabetische Situation zu begegnen, ist letztendlich dann auch ein Bewegen. Ja, und dann geht es natürlich dann auch darum, dass ein Physiotherapeut dann auch die richtige Dosierung der Bewegung bestimmt, weil da gibt es einige Sachen zu berücksichtigen.
Im Sinne, ist der Stoffwechsel auch trainierbar? In welchem Umfang?
Der Stoffwechsel ist auf jeden Fall trainierbar. Der Stoffwechsel, das bedeutet letztendlich, der Stoff wird gewechselt. Ne? Das ist eine Art von chemischer Reaktion. Wir Menschen, wir sind ein großes Chemielabor, wo ganz viele chemische Reaktionen stattfinden, wo ganz viel Stoffwechsel stattfindet. Und eine der wesentlichen Arten von Stoffwechsel ist letztendlich die Energiebereitstellung, damit wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel zu bewegen oder dass Impulse in unserem Gehirn funktionieren können. Und wenn man dann dieser Stoffwechsel dann da schaut, wie kann man, welche Stoff spielt da eine zentrale Rolle, dann ist das das sogenannte ATP. Das ATP, das ist ein Adenotriphosphat. Das ist eine Substanz mit drei Phosphatgruppen. Und diese drei Phosphatgruppen, die haben sehr viel Energie. Und das ist quasi der Standard Energieträger für unsere Stoffwechselprozess. Das heißt, ein wesentlicher Bestandteil unseres Stoffwechsels ist das Produzieren von ATP. Ja, und das ATP, das gibt es in unseren Muskeln. Und wenn ich eine Muskelkontraktion mache, dann wird dieses ATP dafür verbraucht. Neben dieses vorhandene ATP gibt es vier weitere Möglichkeiten, um dieses ATP zu produzieren.
Welche Möglichkeiten sind das?
Die erste Möglichkeit, da wird das ist die sogenannte Lohmann-Reaktion. Die dauert einige Sekunden, maximal 30 Sekunden. Da wird aus Kreatinphosphat wird ATP hergestellt und das ist eine ganz kurzfristige Möglichkeit, ATP bereitzustellen. Das ist in der Ordnung von 30 Sekunden, wenn man auf Toilette rennen muss oder sonst was. Das ist die erste Phase. Dann haben wir die zweite Phase. Das ist die anaerobe Bereitstellung. Da wird Glucose ohne Sauerstoff wird verstoffwechselt. Das Glucose wird in zwei Pyruvat zerlegt und das, jedes Pyruvat wird in ein Laktat zerlegt. Und bei dieser Umwandlung von Pyruvat in Laktat, da entsteht dann ein ATP. Das ist auch eine Möglichkeit und das ist auch eine schnelle Möglichkeit, um ATP zu produzieren, die auch in jeder Zelle stattfindet. Aber sie ist noch nicht, sie ist nicht so wirklich rentabel. Ja, weil hier haben wir das ein Glucose-Teil hat letztendlich dann zwei ATP und das ist noch nicht optimal. Die dritte Möglichkeit, um ATP herzustellen, das ist eine etwas komplexere Form von Energiebereitstellung, die dauert länger. Die findet auch nicht in die Zellen statt, sondern die findet innerhalb der Zelle gibt es kleine Organellen, das sind die sogenannten Mitochondrien. Und diese Art von Stoffwechsel findet in den Mitochondrien statt. Das heißt, das Glucose, was vorhanden ist, das geht in den Mitochondrien rein und da wird es abgebaut. Und da ist es in der Lage, dass aus jedes einzelnen Glucosemolekül ist es dann in der Lage, um 36 ATP bereitzustellen. Zusammen mit der 2 ATP, die wir am Anfang haben durch die Spaltung ins Pyruvat, haben wir dann also insgesamt 38 ATP. Sodass das eine sehr effektive Art und Weise ist, um Energie bereitzustellen. Und das ist die Energiebereitstellung, die mit Sauerstoff geht. Dann haben wir die 4. Bereitstellung. Die ist noch träger, weil dabei nicht nur das Glucose verstoffwechselt wird, sondern da werden die Fettsäuren werden da verstoffwechselt. Und da muss man erst die Ketten von Fettsäuren, die muss man erst in einzelnen kleine Teilchen zerlegen und die werden dann verstoffwechselt zu ATP. Und auch dafür brauchen wir Sauerstoff. Und bei diesen beiden Stoffwechselprozesse, diese aerobe Stoffwechselprozesse, entsteht dann Sauerstoff und Wasser. Das heißt, eben zusammengefasst, wir haben ein bisschen ATP haben wir in unseren Muskeln, da können wir ganz schnell können wir das benutzen. Dann gibt es die Lohmann-Reaktion, womit man das Kreatinphosphat in ATP umwandeln. Dann haben wir die anaerobe Stoffwechsel, wobei Glucose in Laktat zerlegt wird, wobei dann 2 ATP entsteht. Dann haben wir die aerobe Stoffwechsel von Glucose. Das ist die oxidative Verbrennung. Und dabei entsteht dann 36 plus 2 ist 38 ATP. Und wenn wir dann die Fettsäuren haben, die dann verstoffwechselt werden, dann entsteht je nach Länge der Kette, bei kürzeren Ketten haben wir ungefähr 70 ATP und bei längeren Ketten entstehen bis zu 120 ATP-Moleküle pro Molekül Fettsäure. Das sind diese 4 Arten von Stoffwechsel. Und wenn wir unseren Diabetes-Patienten haben, dann müssen wir also sehen, okay, wir müssen dieser Glukosestoffwechsel herunterbringen. Also die Glukosespiegel herunterbringen. Und das geht dann letztendlich, indem es einfach verbrennen, indem es einfach verbraucht. Das ist die große Herausforderung.
Bezogen auf die große Herausforderung, welche Trainingsmethode wäre in dem Fall am besten für einen prädiabetischen oder einen diabetischen Patienten in dem Fall?
Ja, diese 4 Stoffwechselformen, Lohmann-Reaktion, anaerob, aerob Stoffwechsel für Glucose und aerobe Stoffwechsel von den Fettsäuren. Menschen, die prädiabetisch sind, die wenig bewegen, die haben eigentlich nur die ersten 2 Möglichkeiten. Die können nur über die Lohmann-Reaktion und über die Freistellung von Laktat können die ihren Glucose verstoffwechseln. Die dritte und vierte, die aerobe Stoffwechsel, die ist halt, steht nicht im Vordergrund, weil die, diese Art von Stoffwechsel im Alltag nicht gebraucht wird. Das heißt, wir streben danach, um ein Trainingsmodell zu entwickeln, eine Trainingssituation zu entwickeln, wobei nicht nur diese beide dann entstehen, sondern auch, wobei die anaerobe Stoffwechsel trainiert wird. Und ich habe gerade schon gesagt, dass die, diese aerobe Prozesse, dass die lange dauern. Ja, es dauert 20 Minuten bis eine Dreiviertelstunde, damit diese aerobe Systeme aktiviert werden. Das heißt, wenn man diese aerobe Systeme aktivieren will, dann muss man halt dann auch so lange trainieren. Das heißt, das erste Ziel ist bei Menschen, die Diabetes haben, um zu schauen, okay, versuche 30 Minuten hintereinander eine bestimmte Leistung zu bringen. Und dieses Training kann man langsam, kann man das aufbauen. Ja, man kann anfangen mit 5 Minuten, dann 10 Minuten, dann 15 Minuten, bis man 30 Minuten in eine niedrige Intensität bewegen kann. Ja, und mit einer niedrigen Intensität, damit ist gemeint, dass man sagt, okay, sorg dafür, dass dein Puls unterhalb von 110 ist.
In Bezug darauf, gibt es denn Möglichkeiten, das auch zu messen, wie trainierbar der Mensch ist oder wie stark man die Belastung für ihn auswählt?
Da gibt es natürlich in der Sportphysiologie gibt es da sehr viele Möglichkeiten, da eine Messung zu machen. Ja, man kann sagen, okay, ich habe eine bestimmte Leistung und ich schaue, welche Arten von Stoffwechsel da eine Rolle spielen. Und wir haben gerade gesehen, dass hier bei der zweiten Stoffwechsel, dass da Laktat entsteht. Und dann ist es natürlich logisch, dass wenn man eine Diagnostik macht, wo man die Wattzahl immer weiter zunehmen lässt, dass dann man schaut, okay, wie steigt das Laktat an? Und wenn man schon bei einer niedrigen Intensität schon ein hohes Laktat hat, dann weiß man, aha, die aerobe Stoffwechselprozesse, die sind verkümmert und wir müssen jetzt quasi dann mehr unseren Fokus, die Fokus liegt dann mehr auf die anaerobe Stoffwechsel. Das heißt, wenn wir eine hohe Laktatwert hat, dann gibt, kann man sagen, okay, wie kann man dann letztendlich die aerobe Komponenten, wie kann man diese trainieren? Ja, und das ist eine Methode, das ist zum Beispiel das Laktat gesteuertes Training, was dann stattfindet. Ja, und das laktatgesteuerte Training, das fordert natürlich einen bestimmten Aufwand, ne, dass man mit Blut im Ohr piekt und dann letztendlich dann diese Werte darstellt. Aber dafür bekommt man dann natürlich eine sehr gute Möglichkeit, um zu schauen, okay, mit welcher Wattzahl oder mit welcher kmh auf dem Laufband oder draußen muss ich benutzen über 30 Minuten. Ja, ist das 25 Watt am Anfang oder ist es vielleicht 40 oder 60 Watt? Oder Leute, die gut trainiert sind, die können diese Kapazität trainieren bei zum Beispiel 120 oder 150 Watt. Das Bestimmen von dieser Trainingswerte, diese Trainingsparameter, geht dann sehr gut über so eine Leistungsdiagnostik. Und diese Leistungsdiagnostik findet normalerweise bei Sportlern statt. Aber wir bei IFAMT haben eine Entwicklung durchgeführt, um zu sagen, okay, diese Art von Diagnostik, die sollte man nicht nur bei Sportlern machen, sondern auch mit Menschen, die mit Prädiabetes unterwegs sind oder sogar mit Diabetes mellitus unterwegs sind, die halt diesen hohen Zucker haben und die dann fragen, okay, wie kann ich dann ganz gezielt mit meinem Training mein Glucose stabilisiert.
Das ist auch eine Möglichkeit für Therapeuten, die nicht Laktat messen können, die Trainingsparameter zu bestimmen bei einem Diabetes-Patienten?
Ja, man kann natürlich am Anfang kann man sagen, okay, wir fangen an mit dem Puls. Ja, dass man sagt, okay, sorg dafür, dass dein Puls unter 110 ist. Oder bewege so viel, dass du während deiner Bewegung noch normal atmest. Das heißt, du bist in der Lage, dann auch noch auszuatmen. Das heißt, du kannst ein Gespräch führen. Ja, dann weiß man, okay, das sind, an dem Moment bist du dann quasi noch in Zone 1. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und eine weitere Möglichkeit, die dann schon wieder etwas einen technischen Aufwand erfordert, ist, dass man mit intelligenten Uhren, zum Beispiel von Garmin oder Polar oder auch noch anderen Marken und mittels einem Brustgurt, dass man darüber die Tätigkeit des Herzens misst und man kann über eine Umrechnung von Herzfrequenzen kann man auch ein Maß finden, auf welche Art und Weise du gerade stoffwechselst.
Ein Therapeut mit einem Diabetes-Patienten auf keinen Fall tun.
Meine Beratung ist, sorg dafür, dass das Laktat nicht nur laktatgesteuert trainiert wird. Das heißt, wenn wir diese vier Formen haben, dann sorge bitte dafür, dass das Training nicht nur im Laktatbereich ist. Das heißt, wenn du nur 20 oder 30 Krafteinheiten machst, Kniebeugungen machst, die dann 2-3 Minuten dauern, wo das Laktat in die Höhe geht, das hat keine Frucht. Das ist nicht fruchtbar, das ist nicht effektiv. Vielleicht kurzfristig bringt das was, wenn wir Maximalkrafttraining machen, aber das ist kein nachhaltiges Training. Also meine Empfehlung ist, man kann ruhig Krafteinheiten mit hinzufügen, aber der Schwerpunkt des Trainings sicherlich am Anfang liegt daran, dass man die sogenannten Mitochondrien züchtet, ja, dass man quasi die aerobe Stoffwechselprozesse, dass man die in Gang bringt. Das ist quasi, was die Priorität hat in einer beginnenden Physiotherapie bei Diabetespatienten.
Das ist so, dass ein Patient erst spät in die Behandlung oder gerade zu einem Physiotherapeuten kommt, wenn er zunächst zu einem Arzt gehen muss und er feststellen muss, ob es jetzt im diabetischen Stadium ist oder eben nicht. Das ist eine ziemlich enge Schwelle, ob da eine Entscheidung fällt, dich zu behandeln. Wie ist deine Einschätzung? Wird Diabetes viel zu spät im Gesundheitssystem festgestellt und könnte man da auch viel früher intervenieren, eingreifen?
Ja, wenn man, natürlich. Ja, wenn man von vornherein weiß, okay, ich habe hier mit Übergewicht zu tun, ich habe hier mit jemandem zu tun, der vornehmlich weiße Sachen isst und weniger grüne Sachen, dann liegt es vor der Hand, dass da eine prädiabetische Situation vorherrscht. Da braucht man keine große Diagnostik zu betreiben. Ja, das ist fast die Hälfte der Bevölkerung, die in diesem Stadium ist. Und das muss mich dann halt bewusst sein als Betroffener. Und da muss man wissen, okay, ich bin in einer prädiabetischen Situation. Ich bin an der ersten Stufe von der Kaskade, dass es zu einer Insulinresistenz führt. Und dann kommt die Frage, okay, ich habe das verstanden. Ja, ich habe verstanden, dass diese Situation, dass das nicht so optimal ist für meine Situation. Und dann kommt die Sache, okay, was Will ich, dass ich die Kurve quasi noch kriege? Oder warte ich ab, bis ich meinen ersten diabetischen Schock erleide habe, ins Krankenhaus gefahren muss und dann auf Insulin eingestellt werde? Ja, das ist, denke ich, was jeder dann für sich entscheiden muss. Dann kann man natürlich letztendlich dann auch über Bewegung primär, sekundär auch über eine Ernährungsanpassung, letztendlich dann darüber dann die Diabetes mellitus dann nach hinten verschieben oder sogar vermeiden, dass sie überhaupt da ist.
Was ist eigentlich deiner Meinung nach die Ursache dafür, dass 40-50% der Bevölkerung auch in Deutschland in diesem prädiabetischen Stadium ist? Woran könnte das liegen, dass so viele Menschen daran leiden und erleiden können?
Das hat tatsächlich mit unserem Stoffwechsel zu tun. Unser Stoffwechsel ist so konzipiert worden, dass wir in sehr sparsamen Situationen mit wenig Energie, wie das vor 20, 30.000 Jahren waren, dass wir damit sehr gut leben können. Und wir haben derzeit ein Überangebot an Energie. Ja, wir essen quasi viel zu viel in unsere westliche Gesellschaft. Und dadurch haben wir auch eine Überproduktion, also ein Überangebot an Glucose. Ja, und dieses Überangebot, das bekommen wir einfach nicht verstoffwechselt, weil wir halt mit dem Auto fahren und nicht mehr zu Fuß gehen, oder wir haben diese schöne grüne Scooter. Aber es wird, wir machen alles mit dem Auto oder mit diesem Scooter. Das heißt, unseren Bewegungsapparat, unsere Muskeln, um von A nach B zu kommen, die benutzen wir viel weniger als vor einiger Zeit. Und das ist eine Veränderung im Lebensstil. Und man sieht jetzt langsam auch in dieses Bewusstsein, dass das weiter ist. Ja, ich weiß zum Beispiel in Paris, da wurden die grüne Scooter, die wurden da verboten. Außerdem gibt es da immer mehr Fahrradwege. In Holland ist das auch schon ganz klar. Und dadurch wird quasi unser Muskel als Antrieb, um von A nach B zu kommen, seinen Beitrag zu beitragen, dass dadurch dann auch die Prädiabetiker weniger werden. Und das ist ein langsamer Prozess mit viel Bewusstsein und viel Wohlwollen, um letztendlich das zu erreichen.
Sieht es auch immer wieder in der Physiotherapie, dass auch viele Kinder mittlerweile stark übergewichtig sind und Adipositas-Gruppen besuchen. Wie stark ist deiner Meinung nach die Rolle von Diabetes bei Kindern, gerade mit dem Risikofaktor Übergewicht?
Unsere Kinder sind natürlich ein wichtiger Sparte unserer Gesellschaft. Ja, und wenn die Eltern weiße Sachen essen, dann essen die Kinder natürlich auch weiße Sachen. Und dann ist der Zuckerangebot auch entsprechend hoch, was sich im Körper vortut. Außerdem ist auch die Bewegung unseren Kindern lässt zu wünschen übrig. Ja, es wird mit dem Bus gefahren oder auf dem Rücksitz von dem großen SUV der Eltern werden die Kinder hin und her gefahren, anstatt dass sie mit dem Fahrrad oder zu Fuß ihren Schulweg tätigen. Und diesen Art von Lifestyle führt natürlich auch dazu, dass wir dadurch unseren Bewegungsapparat nicht mehr benutzen, um uns fortzubewegen, sondern dann letztendlich um zu sitzen. Ja, und Sitzen ist letztendlich das neue Rauchen. Ja, das ist lange Sitzen führt zu sehr vielen Risikofaktoren, um letztendlich dann auch nicht nur Diabetes zu bekommen, aber auch andere Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Komplikationen oder ausgedehnte Stoffwechsel bis hin auch zu neurodegenerativen Erkrankungen. Das heißt, die Bewegung, ja, fängt natürlich auch bei unseren Kindern an, dass die einen gigantisch hohen Bewegungsdrang haben und die sollten letztendlich dann auch erfüllt werden können, in einfach sagen, okay, wir gehen mit dem Fahrrad zur Schule anstatt auf dem Rücksitz, auch wenn es regnet.
Könnte ein Physiotherapeut, der schon in der Behandlung eventuell erkennt, dass es in Richtung Adipositas bei einem Kind hingehen könnte, wie könnte er das am besten an die Eltern oder vielleicht an das Kind, wie könnte man das kommunizieren?
Ja, ich denke, bei Kinderphysiotherapie in solchen Situationen ist es wie in der Hundeschule. Ja, da gehen die in der Hundeschule gehen die Halter zur Schule, der Hund weiß Bescheid und genauso ist das bei den Kindern. Es liegt da primär, dass die Eltern sich bewusst sind, was sie da letztendlich mit ihren Kindern da ausrichten, ja, dass die Kinder, dass die Eltern merken, aha, wir müssen in dem Leben gemeinsam mit den Kindern müssen wir da die entsprechenden Änderungen vorbringen. Und das ist meiner Meinung nach, was Physiotherapeuten primär tun sollten. Ne? Das ist eine Education aufklärender Eltern.
Wenn die Eltern kein Verständnis dafür haben, wie ist dabei vorzugehen?
Ja, irgendwann hört es natürlich auf. Ja, und man darf dann sicherlich auch in der Schulsituation den sozialen Druck, die dann herrscht, ja, dass alle Kinder, die fahren mit dem Bus und ich muss mit dem Fahrrad, dass solche Faktoren, solche Kontextfaktoren natürlich die Situation dann noch erschweren. Ja, und irgendwann hört es dann natürlich dann auf. Ja, und das ist dann auch mit ein Grund, dass wir fast die Hälfte der Menschen haben hier, die prädiabetisch sind. Ja, weil es ist keine einfache Lösung.
Für die Kinder mit Übergewicht, ja, was wäre deine konkrete Empfehlung? Klar, man kann mit dem Fahrrad fahren. Was könnte man noch machen?
Bewegen, also der Verbrauch von Glucose also zunehmen lassen, das ist das Erste. Ja, und das Zweite ist, die Zufuhr von Glucose reduzieren. Ja, das heißt, reduziere die Frequenz der Mahlzeiten. Ja, wir hatten früher gesagt, man muss 5 oder 6 Mal pro Tag muss man eine Mahlzeit haben. Und, heutzutage sehen wir, dass es vielleicht ausreicht, um morgens und nachmittags zu essen. Ja, und auch das gilt für unsere Kinder, die zu einem Übergewicht neigen. Ja, reduziere die Energiezufuhr und erhöhe den Energieverbrauch. Ja, das ist quasi die Logik an dem Ganzen.
Ja, Physiotherapeuten vertreten natürlich die Sparte Bewegung, Gesundheit, wird aber oft durch die Medien und Werbung überstrahlt. Gibt es denn seitens der Physiotherapeuten auch eine gewisse Verantwortung und Möglichkeiten, dies auszuschöpfen, um besser für Bewegung einstehen zu können? Was kann ein Physiotherapeut in seiner Praxis tun, um ja, zur Bewegung aufzufordern? Nicht, wenn es schon zu spät ist.
Ja, ob es zu spät ist oder zu früh ist. Ich denke, meine Meinung ist, dass es nie zu spät ist, um anzufangen. Ja, wenn du anfängst, mich zu bewegen, auch auf der Grundlage eines anderen Bewusstseins, dann ist es immer rechtzeitig. Ja, es kann nie zu spät sein. Und da gilt dann auch das Sprichwort, besser spät als nie. Ja, und es ist natürlich so, dass es aus den verschiedenen Werbungen von den großen Zuckerkonzernen und letztendlich natürlich auch von der Pharmaindustrie, dass es da natürlich sehr gerne gesehen ist, dass da die Fettleibigkeit da ist, weil das bedeutet ganz klaren Umsatz. Ja, das klingt ganz hart. Aber so funktioniert unsere Gesellschaft nun mal. Das Einzige, was man da appellieren kann, ist, dass man sagt, okay, du hast ein Gehirn, Und dieses Gehirn hat der liebe Gott uns geschenkt, um es auch zu verwenden. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, denk doch mal nach. Und bei diesem Nachdenken, sorg dafür, dass du für dich die wichtigsten Entscheidungen nimmst und dass du Prioritäten setzt. Was ist wirklich wichtig für dich und wo kann die Reise hingehen? Und dann nimmt man die Entscheidungen, die dann entsprechend sind. Und dann wird eine Entscheidung genommen. Okay, ich gehe jetzt mit der Treppe und nicht mit dem Fahrstuhl. Ich gehe jetzt zwei Busstationen weiter und dann steige ich ein. Oder ich fahre jetzt mit dem Fahrrad in die Stadt und nicht mit dem Auto. Diese Entscheidungen, diese kleinen Entscheidungen, die sorgen letztendlich dafür, dass der Verbrauch zwischen der Zufuhr von Glukose und Glukoseverbrauch, dass das in ein Gleichgewicht ist. Und wenn man das verstanden hat, ja, dann hat man einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit erfüllt. Aber das kann nur jeder Mensch für sich, nur jeder selber alleine kann das.
Zum wurde in Dänemark ein neues Medikament erfunden von der Firma Novo Nordisk. Das nennt sich Ozempic. Das wurde primär gegen Diabetes eingeführt und das hatte eine tolle Nebenwirkung, dass durch die Einnahme vom Ozempic die Patienten dann plötzlich sehr viel an Gewicht verloren haben.
Ja.
Sich rumgesprochen und mittlerweile nehmen sehr viele Prominente das Medikament ein, um eben einfach an Gewicht zu verlieren. Und es ist mittlerweile auch sehr knapp für Patienten, die tatsächlich Diabetes haben.
Ja.
Siehst du dazu, dass viele Menschen, die übergewichtig sind, gerade die Pharmaindustrie nutzen, um abzunehmen? Ist das nachhaltig?
Ich denke, man muss da eine Abwägung machen. Ja, wir haben gerade gesehen, es ist sehr schwierig zu sagen, okay, über eine Ernährungsumstellung kriege ich es nicht gebacken, meine 30 Kilo abzunehmen. Ich habe das schon ich versuche das schon seit 5 Jahren, aber ich komme da nicht gegen an. Und wenn man dann sagt, okay, ich benutze dieses Medikament, um Gewicht zu reduzieren und damit dann auch eine Verhaltensveränderung auszulösen, dann denke ich, dann ist es ganz in Ordnung, so ein Medikament zu benutzen. Wenn man sagt, okay, ich benutze das Medikament, um abzunehmen, um meinen Zucker runterzuhalten und Holdrio, die Currywurst lebt weiter, dann ist das, denke ich, recht bedenklich. Ja, aber als Begleitung, um zu sagen, okay, ich habe es verstanden und ich benutze quasi dieses Medikament als Turbo, um damit schnellere Ergebnisse darzustellen, dann bin ich mittlerweile nicht mehr dagegen. Vor vielen Jahren war ich dann auch straight und purist und gesagt, das ist alles Quatsch, es geht alles über Bewegung. Aber ich denke, man muss mittlerweile auch ein wenig nachsichtig sein und dann sagen, okay, es ist nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch Grautöne.
Übergewicht überwiegend ein Verhaltensproblem, was viele einfach auch nur bedingt in den Griff bekommen können.
Ja, ich denke, nicht alle Arten. Es gibt natürlich auch stoffwechselbedingte Formen von Übergewicht. Ja, aber ich denke, das ist ähnlich wie bei Rückenschmerzen. Ne? Da hatten wir ein letztes Thema, ja, dass mehr als 90% der Rückenschmerzen, dass die auch verhaltensbedingt ist. Und so denke ich, dass es auch bei Übergewicht ist, dass es da 90% ist da verhaltensbedingt. Ja, über diese vage Ernährung und Bewegung.
Das ist auch wichtig, in der Physiotherapie über dieses Verhalten zu sprechen.
Das ist eine zentrale Rolle. Ja, wir haben bei IFAMT für die Weiterbildung für Physiotherapeuten zum Manualtherapeut haben wir das dritte Modul und da wird dann ganz gezielt die Gesprächsführung so unterrichtet, um letztendlich dann auch eine Verhaltensveränderung bei Patienten zu initiieren. Ja, wobei dann viele Teilnehmer dann quasi dann ihren ersten Patienten sind, weil sie dann letztendlich merken, was Lifestyle jetzt beinhaltet und sich das erstmal bei sich selbst dann erproben.
Welche Faktoren sind wichtig in so einem Gespräch?
In einem Gespräch ist es, es bleibt die Klassiker. Offenstehen, verstehen, wollen, können, tun und weiterhin tun. Ja, diese sechs Faktoren, die müssen alle nach dem einen nach dem anderen abgebaut werden. Du kannst nicht irgendwas tun, wenn jemand nicht will. Du kannst nicht irgendwas tun, wenn jemand dafür offen steht. Das heißt, als Physio fängst du an beim Offenstehen. Das heißt, Patienten fragen, hey, kann ich selber irgendwas tun? Ja, wenn Patienten von vornherein sagen, ich will überhaupt nichts tun, ich möchte, dass du meine Gesundheitssituation positiv beeinflusst. Ich will da selber keinen Beitrag daran liefern. Vielleicht mal so eine Pille aus Dänemark, ist vielleicht mal ganz nett. Dann weißt du, okay, dann brauchst du keine Mühe zu geben, dann brauchst du auch keine License-Diagnostik zu machen, dann brauchst du, dann ist meine Meinung nach, dann investiere lieber die Zeit und Mühe in Patienten, die sagen, ja, ich stehe dafür offen. Ja, was kann ich selber tun? Ja, und du siehst hier im Hintergrund all diese Comics. Ja, das ist das IFAM Comic Heft. Da steht das quasi auf eine nette Art und Weise, steht das beschrieben für Patienten und für Physiotherapeuten, wie man dann letztendlich da ganz klar dieses Verhalten initiiert. Das heißt, dann verstehst du das. Ja, und dann kommt der dritte Schritt. Will ich das? Will ich jeden Tag 30 Minuten bewegen? Und kann sagen, ja, ich will. Dann kommt die Frage, kann ich das? Und wenn ich das kann, okay, ich gehe mal auf Arbeit und auf Arbeit, das mache ich normalerweise, mache ich das mit dem Auto und ich werde jetzt da einige Sachen mit dem Fahrrad machen. Okay. Und dann kommt das Umsetzen. Das heißt, dann brauchst du ein vernünftiges Fahrrad, damit du das machen kannst. Und dann wünschen dir zum Geburtstag ein Fahrrad und damit kannst du das, dieses neue Verhalten initiieren. Ja, das heißt, das ist ein Prozess, was viel Zeit in Anspruch nimmt, auch das Verändern an sich. Ja, dafür muss man dann auch planen und einen neuen Alltag darstellen und das ist nicht immer einfach.
Möglichkeiten für einen Therapeuten, das zu kontrollieren, ob tatsächlich eine Verhaltensänderung eingetroffen ist?
Ja, es ist natürlich so, wenn Leute fit sind, ja, wenn man diese vier Arten von Stoffwechsel, wenn man diese beide Arten von Stoffwechsel hat, ja, wenn man die benutzen kann, ja, dann sind die Leute, die sind dann fit, ja, und dann weiß man, okay, die fitte Menschen, die haben weniger Schmerzen, die haben weniger Beschwerden, die schlafen gut, die sind quasi gesünder, die brauchen nicht so viele Medikamente zu nehmen oder überhaupt keine Ibuprofen mal ebenso zwischendurch, weil die Schulter zwickt. Daran merkst du das natürlich. Ja, wenn du sagst, okay, gibt es auch Möglichkeiten, das objektiv zu messen? Dann sind wir natürlich wieder bei dem Bluttest zum Beispiel. Ja, wenn jemand diese vier Arten von Stoffwechsel zur Verfügung hat, ja, das wird auch eine metabolische Flexibilität genannt. Ja, das heißt, dass man für jede Tätigkeit eine spezielle Art von Stoffwechsel hat. Ja, wenn man diese nicht hat und du gehst auf dein Laktat, machst du deinen Sonntagsspaziergang, ja, dann werden deine Knie natürlich abends wehtun. Ja, das ist ganz klar. Aber wenn du dann alle vier zur Verfügung hast, ja, dann wird es dann auch sein, dass wenn du dann eine Leistungsdiagnostik machst bei einem Physiotherapeut, dann wirst du merken, aha, durch das Instandsetzen, durch das Vorhandensein von den aeroben Glykolyse, der aeroben Stoffwechsel, ja, dann wird das natürlich dann auch dazu führen, dass das Laktat länger unterbleibt, ja, oder dass man ein Laktat hat, was unterhalb von 1 ist. Und dann weißt du, aha, der ist fit, ja, der ist metabolisch, ist er gesund. Das gibt natürlich dann sehr viel Anlass zu Freude, das auf diese Art und Weise zu machen. Ja, und es gibt eine zunehmende Anzahl von Physiotherapeuten, die auf diese Art und Weise dann letztendlich dann auch ihre Behandlung dann auch bestimmen.
Ein bisschen ausholen. Wir haben ganz am Anfang, hast du erwähnt, dass beim Diabetes auch dieser süße Stoff im Muskelgewebe sich ansammelt und das Ganze verklebt. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen und das etwas näher erläutern?
Ja, ein häufig vorkommendes Muster ist der Frozen Shoulder. Ja, mach die Kamera mal ein bisschen runter. Ja, dass die Schulter nicht gut beweglich ist und dass Menschen nicht gut außen rotieren können und nicht gut abduzieren können. Ja, das sind häufig Menschen um die 50 Jahre. Und um diese Bewegung machen zu können, müssen allerhand Muskeln und Sehnen und Faszien, die müssen alle gegenübereinander vergleiten. Das heißt, diese Vergleitmöglichkeit, die vorhanden sein muss, wird erschwert, wenn man einen erhöhten Zucker hat. Du kennst das vielleicht, wenn dein Kind mal ein Glas Apfelschorle umgekippt hat, ne, wo auch viel Zucker drin ist, das fängt dann an zu kleben. Diese erhöhte Glucose in unseren Muskeln, in unseren Faszien, führt natürlich auch dazu, dass die Gleitfähigkeit der einzelnen Komponenten dann abnimmt, ja, sodass wir wissen, aha, Menschen, die Diabetes oder Prädiabetes ist, bei denen sehen wir verhäuft auch das Vorkommen von einem Frozen Shoulder.
Wie kann man diese Verklebung behandeln? Kann das der Patient auch selbstständig tun? Oder muss der immer?
Natürlich, dann sind wir wieder beim Bewegen. Wir haben da auf unserer Seite funktionelleübungen.de haben wir für die Schulter natürlich ganz gezielte funktionelle Übungen, die letztendlich dafür sorgen, damit diese Bindegewebsplatten systematisch und gleichmäßig gegenübereinander bewegt werden. Und diese funktionelle Übungen, die letztendlich die Geschmeidigkeit trainieren, ja, die können wir natürlich über den ganzen Körper machen. Ja, und dann fragen manche Leute mich dann auch, ob Yoga da auch eine gute Möglichkeit ist. Und dann sage ich, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, weil das ist auch eine Möglichkeit, um die Geschmeidigkeit, die Beweglichkeit zu trainieren, zu beüben. Also da bin ich, ja, da stehe ich offen für ganz viele Möglichkeiten, dass eigentlich jede Bewegung ist da in Ordnung.
Um den Podcast abzuschließen, was würdest du gerne nochmal mitgeben für Patienten, die vielleicht prädiabetisch sind oder sich einfach Diabetes vorbeugen möchten?
Dass wir Menschen, wir haben einen genialen Körper und unser Körper ist sehr großzügig mit uns. Und wir haben auch ein sehr gutes Regenerationsvermögen. Und unser Körper ist sehr gnädig mit uns, macht ganz viele Sachen, die wir alle im Kopf haben, dann letztendlich auch mit. Und gebe dein Körper einfach zurück, damit mein Körper das dann auch bis in hohe Alter auf hohe Qualität zumachen kann, dass man jeden Tag dein Körper 30 Minuten Bewegung gibst. Damit kannst du so viel Elend vermeiden. 30 Minuten pro Tag Bewegung. Und du kannst die 23,5 Stunden, die andere Zeit, da kannst du tun, was du willst. Das ist meine Message.
Dick für diesen tollen Tipp und ich hoffe, dass alle sich die 30 Minuten am Tag für die Bewegung nehmen, um eben nicht nur Diabetes, sondern auch alle anderen mit dem Lebensstil verbundenen Krankheiten zu vermeiden. Und mit der heutigen Folge möchte ich abschließen und nochmal Dick danken für seine Zeit und seine Expertise. Es ist immer sehr viel Spaß, die Podcasts mit ihm zu machen, weil wir damit auch Menschen erreichen, denen wir tatsächlich im Alltag helfen können. Und ich hoffe, dass Sie wieder einschalten bei der nächsten Folge und uns wieder bei unserem nächsten Gesundheitsthema mithören. Vielen Dank.